Remote oder vor Ort? Was ist, wenn das beste Format für das Gespräch mit Kandidaten? Das erfahren Sie im heutigen Podcast. Grüezi miteinander. Ich bin Rebecca Henke, Senior Employer Branding Manager bei JobCloud.
Und mein Name ist Claudine Samazzi, Senior Talent Acquisition Partner, auch bei JobCloud.
Claudine, du hast mir im Vorfeld gesagt, du seist eigentlich ein Verfechter von Vor-Ort-Gesprächen. Das hat mich recht erstaunt, weil wir sind ja doch ziemlich oft remote und virtuell unterwegs bei JobCloud.
Ja, das stimmt. Vielleicht kommt es ein bisschen daher, wo man gross geworden ist im HR. Und da ich schon sehr lange im HR-Umfeld mich bewege und so der Rekrutierungsprozess eigentlich immer in meinen Positionen irgendwie drin war, habe ich natürlich sehr, sehr viele Interviews vor Ort geführt. Und darum ist das ist einer der Gründe, warum das mein Favorit ist. Aber auch vor Covid haben wir halt wirklich, ja, wenn wir nicht im Ausland gesucht haben, ist es einfach wie auch State of the Art gewesen. Und mir selber, mir gefällt es einfach sehr gut, mich mega Freude an Menschen und an echten, realen Begegnungen. Viel lieber, als wenn ich nur einen Teil von einer Person auf einem Bildschirm sehe. Und oftmals habe ich dann so das Dilemma, ich schaue den Menschen sehr gerne in die Augen, wenn ich mit ihnen austausche. Und das fällt mir oft schwer, wenn ich in einem virtuellen Gespräch bin. Und wenn ich meine Frage stelle, dann schaue ich in die Kamera und wenn ich dann die Antwort überkomme vom Kandidaten oder von der Kandidatin, schaue ich wieder in den Schirm. Gleichzeitig bemerkt dann aber mein Vis-à-vis, dass ich es nicht mehr direkt anschaue. Also es ist so ein bisschen ein Hin und Her. Es ist vielleicht auch eine Feinheit, vielleicht habe ich auch sehr hohe Ansprüche. Aber ja, für mich ist so der Augenkontakt, der Blickkontakt ist etwas Elementares in einem Gespräch.
Du findest virtuell nicht so cool, he? Macht es dann aber gleich Sinn, bei gewissen Gesprächen die virtuell zu führen?
Also mittlerweile habe ich natürlich so die coolen Aspekte, also mittlerweile schon lange, habe ich die sehr schätzen gelernt. Weil, ja, wenn man die erste Runde kann virtuell führen kann, das macht es in der Planung der Gespräche viel, viel einfacher. Kandidatinnen und Kandidaten müssen nicht anreisen und sind somit auch flexibler in der Terminfindung.
Was natürlich auch wieder wertschätzend ist, den Personen gegenüber.
Genau. Andererseits können wir als Unternehmen, wenn wir jetzt eine Stelle haben, wo wir sehr viele, sehr gute Kandidatinnen und Kandidaten bekommen, viel mehr Personen kennenlernen. Das heisst, der Takt, wo wir Personen zu Gesprächen einladen können, der ist viel höher. Und man kann schneller switchen, auch zwischen den Gesprächen.
Wie viel Nachbearbeitung brauchst du dann nach einem virtuellen Gespräch?
Es kommt ein bisschen auf die Verfügbarkeit vom Vorgesetzten. Wenn ich jetzt mit jemandem aus der Geschäftsleitung zum Beispiel rekrutiere, und ich weiss, wie rar die Termine sind und die Person hat einen Slot von 4 Stunden am Morgen, wo frei ist, dann buche ich 4 Kandidatinnen oder Kandidaten. Und nachher hängen wir dann vielleicht noch eine halbe Stunde, Stunde an, um die Gespräche auszuwerten. Ja. Mhm. Ja. Also eben, das ist so das eine. Und was auch ganz wichtig ist, je nach Position, wo man sucht, der Markt ist super schnelllebig. Also wenn ich so an die ganzen IT-Positionen denke, wo man wirklich sich um Kandidaten manchmal fast streitet, dann ist es einfach zentral, dass man schnell ist. Und wirklich schnell.
Das ist schon ein Effizienzmittel.
Ja. Ja, auf der anderen Seite kann es dann auch immer mal wieder vorkommen, bei so virtuellen Gesprächen, dass es technische Probleme gibt und man durch das dann Zeit verliert. Oder wenn man eben so einen takteten Fahrplan hat, dass Kandidat oder Kandidatin nicht mehr gleich viel Zeit zur Verfügung hat, wie zum Beispiel jemand anders.
Jetzt sind wir ja als digitales Unternehmen. Das Flair für Technologie ist bei uns gegeben. Was löst sie dir aus, wenn jetzt Kandidaten Mühe haben mit dem technischen Setup vom virtuellen Call?
Eigentlich merkt man mir im Aussen nichts an. Innerlich spüre ich schon eine gewisse Ungeduld, Aber nur dann, wenn ich mit dem linken Bein aufgestanden bin oder mein Tag bis jetzt alles andere als optimal gelaufen ist, was zum Glück sehr, sehr selten vorkommt. Und schlussendlich, wenn wir ganz ehrlich sind, kann das jedem passieren oder ist einem selber vielleicht auch schon passiert und man ist froh gewesen, hat es dann vielleicht Gegenseite mit Humor genommen, Geduld gezeigt und ja, und einem wieder herumgeht, dass man das sauber etablieren kann.
Schlussendlich ist man wahrscheinlich auch ein bisschen nervös in dieser Situation und es gelingt einem vielleicht gewisse Sachen nicht, die normalerweise kein Problem wären.
Das stimmt, ja.
Und wann würdest du es dann vor Ort machen, das Gespräch?
Sobald es in eine zweite und spätestens in eine finale Runde geht, empfehle ich, wenn immer möglich, Gespräche vor Ort durchzuführen. Wie ich am Anfang schon kurz gesagt habe, bei einem persönlichen Treffen sieht man einerseits so die ganze Person, man nimmt viel mehr Informationen auf, auch in einer viel kürzeren Zeit. Man sieht, wenn man eine Aussage macht zum Beispiel oder eine Frage stellt, auch kleinste Veränderung in der Mimik, in der Körperhaltung, Körpersprache, in der Reaktion ganz generell, das nimmt man viel besser wahr, wie wenn man jemanden virtuell einfach trifft. Und es gibt natürlich auch Möglichkeit, wenn jetzt zum Beispiel der Kandidat oder die Kandidatin sehr nervös ist, man kann viel besser auf die Person eingehen. Man macht dann vielleicht nur eine Runde beim Kaffeeautomaten und holt zuerst mal einen Kaffee und macht ein bisschen Smalltalk und schaut. Lachen ist auch immer etwas, wo Menschen sehr beruhigt, wo die Situation sehr entspannt. So, dass wenn man dann wirklich loslegt mit dem Interview, dass die Person dann so kann sein, wie sie tatsächlich ist.
Und es gibt's Vorher und Nachher vom Gespräch, wo man vor Ort hat, wo virtuell natürlich nicht gegeben ist. Das fängt einfach scharf an und endet. Und für beide Seiten ist ja das schon auch noch sehr wertvoll.
Ja, das stimmt. Manchmal merkt man während dem Gespräch, es wäre vielleicht noch gut, weil man findet den Kandidat oder die Kandidatin wirklich einen super Fit, fachlich, aber auch menschlich. Und dann machen wir natürlich alles, dass die Person dann auch wieder zu uns kommt. Also alles im Sinn von den Möglichkeiten, die wir haben. Also etwas, was wir zum Beispiel dann auch machen, dass wir vielleicht noch eine kurze Runde machen im Gebäude und mal unsere coolen Räumlichkeiten zeigen.
Ja, spätestens dann ist man in, oder?
Ja, genau.
Kannst du dann jemanden einstellen, den du nie persönlich getroffen hast?
Ja, das habe ich auch schon gemacht, ja. Manchmal gibt es Setups von Gesprächen oder von der Organisation, wo es einfach nicht möglich ist, dass man einander persönlich trifft. Ich bin zwar nicht so Fan von dem, aber es hat es auch schon gegeben. Und was ich dann schaue, ist, dass Gespräche in der Tendenz eher länger gehen, wie die Stunde, die man abmacht beim ersten Gespräch. Und auch in einer zweiten Runde, die Menschen noch mit viel mehr anderen Leuten in Kontakt bringt, dass man wie verschiedene Meinungen und Perspektiven auch hat zu einem Menschen, also zu einem Kandidaten oder zu einer Kandidatin, aber auch einem Bewerbenden wirklich Gelegenheit gibt, möglichst viele Leute kennenzulernen, um sich ein gutes Bild zu machen.
Dann verschiebst du eigentlich den Coffee Talk mit dem Team, verschiebst dann digital.
Ja, ja. Also mittlerweile kann man auch wunderbar virtuell Kaffee trinken, aber es ersetzt als persönliches Gespräch schon nicht.
Sind das vor allem internationale Gründe, also jemand, der halt nicht in der Schweiz lebt, wo das manchmal passiert, dass man die Person gar nicht treffen kann?
Ja, oder wenn jemand noch auf Reisen ist und er oder sie kommt wirklich knapp zu einem Starttermin wieder zurück in die Schweiz und es gibt keine Möglichkeit, dass die Person vorher in die Schweiz fliegt für ein Gespräch. Mhm. Dann zum Beispiel, ja.
Was haltest denn du davon, dass man als Arbeitgeber die Ausgaben, die Spesen von Kandidaten und Kandidatinnen übernimmt?
Das ist bei all den Firmen, die ich bis jetzt geschafft habe, immer in irgendeiner Form ein Thema gewesen. Einerseits im HR, wo man diskutiert hat, macht man das nicht, in welchem Rahmen macht man das? Oder dann auch Kandidatinnen und Kandidaten, die aktiv danach gefragt haben.
Das passiert.
Das passiert, ja. Es gibt Personen, die fragen, für die Rückvergütung nach, zum Glück, also sehr selten auch, wenn sie vielleicht eine Zone weg wohnen vom Standort oder gerade so next door. Ja, kann man machen. Oder dann auch Personen, die aus dem Ausland einfliegen. Ich glaube, als Unternehmen ist es wichtig, dass man sich überlegt, in welchem Rahmen dass man die Spesen rückvergüten und es dann auch wirklich für alle gleich handhabt, außer eben jemand lebt gerade um die Ecke. Dann, ja. Aber auch dann, wenn die Person will fragen, natürlich, man kann das machen. Man kann zum Beispiel auch sagen, man übernimmt keine Kilometerpauschale, weil das einfach oft sehr teuer ist und offeriert aber zum Beispiel das Zugbillett zweite Klasse oder ein Flugticket in Economy. Ja, oder man kann auch ein Kostendach setzen oder je nach Philosophie kann man einem Kandidaten, Kandidatin auch offerieren, dass man zum Beispiel die Hälfte von der Spesen übernimmt. Weil manchmal ist auch das Argument, ja, die Person möchte ja eigentlich auch etwas von uns als Unternehmen, also kann man sich das ja teilen. Und es gibt keins falsch. Es gibt verschiedene Formen. Und ja, jedes Unternehmen muss für sich selber entscheiden, was ist passend für sie.
Es ist ja schon ein Unterschied, ob man von einem anderen Land kommt und wirklich eine grosse Ausgabe hat oder ob man jetzt eben halt drei Dörfer weiter hin wohnt. Ja.
Also ich finde auch mit den heutigen Möglichkeiten, wo man das erste Gespräch online führt und das zweite Gespräch vor Ort, bin ich schon auch der Meinung, dass die Reisespesen, dass man die übernehmen sollte. Vielleicht kann man sagen, okay, gut, bei den Leuten, die jetzt gerade next door leben, nicht unbedingt, aber die Personen, die von weiter anreisen, aus einem anderen Kanton, der vielleicht ein bisschen weiter weg ist, zu unseren Standorten in der Schweiz, Zürich und Genf, oder dann vor allem auch aus dem Ausland zu uns in die Schweiz kommen. Ja.
Machen wir dann auch Buchungen aus dem Ausland?
Nein, wir haben keins. So Travel Office bei JobCloud. Ich weiss, in den grösseren Firmen gibt es ganze Teams, die Buchungen übernehmen. Vor allem aber auch dann, wenn es wirklich sehr viele Standorte haben, weltweit, wo es absolut wichtig ist, dass Menschen viel reisen. Dann haben sie sogenannte Travel Offices. Bei uns machen wir das nicht. Es ist auch schwierig. Also, wenn jetzt jemand aus Italien kommt zum Beispiel, dann kann ich ja als Talent Acquisition Partner nicht zwingend abschätzen, hey, welcher Flughafen ist jetzt dann der nächste? Oder wird vielleicht die Person auch den Flug noch mit dem Besuch bei Teil von der Familie noch wie planen oder verbinden? Und dann überlassen wir es den Kandidaten, dass sie die Flüge buchen. Was ich aber sicher auch mache, so ein bisschen zum Unterstützen, ist mal zu schauen vorab, bevor sie sich dann anrufen, was sehe ich für Möglichkeiten, so von der Uhrzeit. Es kommt auch immer darauf an, wie umfangreich die zweiten Gespräche dann vor Ort sind, wenn die Menschen bei uns intern Zeit haben auch. Und je nachdem kann es dann aber auch sein, dass eine Person zum Beispiel schon am Vorabend anfliegt. Dann übernehmen wir natürlich auch die Hotelübernachtung und am anderen Abend zurückfliegt. Wobei auch dort bin ich Fan davon, dass wenn man Personen aus dem Ausland, die die Schweiz vielleicht noch nicht so gut kennen, wenn man die einlädt, dass man die zweite Runde an einem Freitag macht oder an einem Montag, weil dann haben sie die Möglichkeit, das Wochenende noch zu nutzen, um so ein bisschen die Umgebung zu erkunden und sich einen Eindruck zu verschaffen.
Wann machen dann grundsätzlich Case Studies Sinn und Schnupperschaffen und Co.?
Ja, also ich kann vielleicht sagen, wie wir es bei uns machen, bei JobCloud. Also eben, wie gesagt, die ersten Gespräche machen wir alle online. Die dauern etwa eine Stunde. Wenn es dann in ein zweites Gespräch geht, laden wir Personen vor Ort ein. Und wie du schon den Setup auch angesprochen hast, das ist ganz unterschiedlich. Also beim Schnuppern, sie haben zwar ein gemeinsames Ziel. Es geht darum, eine Person bezüglich der fachlichen Skills, aber vor allem auch ein Cultural Fit, besser kennenzulernen. Verschiedene Seiten von einer Person auch kennenzulernen. Schnuppern. Wenn man jemanden zum Schnuppern einlädt, dann ist er vielleicht einen halben Tag oder einen Tag bei uns. Dann geht es darum, dass man den Job zeigt. Man sieht dann aber auch gleichzeitig, oder so ein bisschen wie ja, so ein bisschen das Daily Business, Tasks aufzeigt, wie läuft das bei uns ab. Ich nehme jetzt mal Customer Service als Beispiel. Wenn jemand aus einem Callcenter kommt und nur Callcenter-Erfahrung hat, dann wird er merken, dass bei uns im Customer Service ist es ein anderes Arbeiten. Und wir wollen möglichst transparent auch aufzeigen, was heisst denn das? Und kann sich jemand den Wechsel auch wirklich vorstellen? Gleichzeitig gibt uns das auch die Möglichkeit zu schauen, wie verhält sich jemand, wie stellt sich jemand an, was braucht es allenfalls auch noch für Schulungen oder Know-how-Transfer, wie schnell ist jemand bereit, eine Position zu übernehmen. Also man gewinnt enorm viele Informationen auf beiden Seiten. Wenn man andere Jobs anschaut, wie zum Beispiel in Restaurants oder in Spitälern, macht es durchaus auch Sinn, die Leute einzuladen zum Schnuppern. Oder auch, wenn eine Person jetzt noch überhaupt keine Erfahrung mitbringt aus einem Job.
Ich habe gerade gedacht, ja, Quereinsteiger, für den Fall ist es sicher auch noch sehr spannend, oder, dass man ein bisschen mehr sieht über den Job.
Unbedingt. Die müssen ja wie wissen, auf was sie sich einlösen, auf was sie sich auch freuen können. Ja. Und was sie allenfalls in der Vorbereitung auch noch unternehmen können, dass ihnen der Einstieg leichter fällt. Also das ist eine gute Option. Case Studies, da geht es ja darum, dass wir den Kandidaten, Kandidatinnen eine Aufgabe geben, manchmal schon in der Vorbereitung, dass man sie ein paar Tage vorher dann wie heimschickt. Oftmals aber so, jetzt auch vielleicht ein bisschen ChatGPT und KI geschuldet, macht man das nicht mehr, weil man weiss ja dann nicht, was kommt wirklich von dem Kandidat und was haben sie gemacht mit künstlicher Intelligenz. Es ist natürlich auch cool, wenn sie wissen, wie es funktioniert und wie man die gut einsetzen kann. Das ist auch ein Skill. Aber sie kommen da an, sie haben eine Aufgabe, die sie bekommen. Sie bekommen eine gewisse Zeit zur Verfügung. Also da testest du ganz viel. Also erstens mal, wie geht jemand, also versteht jemand die Aufgabe? Wie geht er an die Aufgabe an? Was macht er daraus? Wie ist die Leistung auch nachher? Was bringt er alles zustande? Und wie verhält sich eine Person unter Zeitdruck? Das sind so Sachen, wo man Hinweise überkommt. Und das gibt es in ganz vielen Berufen. Also zum Beispiel bei den Business Analysten oder im Sales, Marketing, People and Culture, also HR. Ja. Und anschliessend wird dann das, was man vorbereitet hat, auch einer grösseren Audienz präsentiert.
Ich habe das Gefühl, das gehört inzwischen schon ziemlich fix dazu, die Case Studies, oder nicht, bei gewissen Berufen?
Ich denke, bei den Fachspezialisten, Fachspezialisten darauf ist das auch State of the Art.
Jetzt braucht das ja aber enorm viel Vorbereitung, je nachdem. Also klar, wenn sie es gerade vor Ort machen, dann vielleicht weniger, aber gerade die, die noch heimschickst mit einem Fall, die investieren vielleicht eine Stunde, andere 8 Stunden in dem Fall. Das Gleiche für Schnupperschaffen, also das ist ja dann ein halber Tag, wo man Zeit investiert. Wird das irgendwie vergütet von uns?
Mhm. Also zuerst einmal finde ich, beide Seiten investieren Zeit. Also auch da ist es wieder eine Begegnung auf Augenhöhe, das gegenseitige Entgegenbringen von Respekt und Wertschätzung auch. Also man nimmt sich wirklich die Zeit, um genau anzuschauen auf beiden Seiten. Und ja, wir bei JobCloud, wir haben auch ein Geschenk für die Personen, die dann den Job nicht bekommen haben. Wenn sie bei uns in der zweiten Runde gewesen sind.
Dann also unabhängig von Case? Oder?
Unabhängig, okay. Ja, ganz unabhängig. Dann bekommen sie von uns einen Baum. Das heisst, wir pflanzen für sie einen Baum in der Schweiz, wo sie dann Besitzerin oder der Besitzer davon sind. Einfach auch in unserem, also von uns so quasi wie geschenkt. Wir finden einen Baum sehr ein schönes Symbol für etwas, wo gut verwurzelt ist, wo aber auch wächst und sich entwickelt.
So wie die Menschen.
So wie die Menschen.
Wie machen es dann wir bei JobCloud? Du hast ein bisschen, hast eigentlich den Einblick schon gegeben. Was ist so ein klassischer Ablauf bei uns mit diesen verschiedenen Gesprächen?
Ja, also ein Kandidat, Kandidatin bewirbt sich je nach Profil. kommt er dann er oder sie leider nicht mehr weiter. Und wenn es weitergeht, dann ist es so, dass man eine erste Runde macht, virtuell, etwa eine Stunde. Vorab wahrscheinlich auch schon telefonisch Kontakt gehabt hat, um gewisse Sachen noch abzuklären und einmal so einen ersten Eindruck zu bekommen von der Motivation von jemandem. Und wenn dann die erste Runde erfolgreich überstanden ist und auch der Bewerbende das Gefühl hat, oh mal, Jobcloud will ich unbedingt besser kennenlernen und ich will mehr erfahren zu den Menschen und ich bin begeistert und ich habe noch ganz, ganz viele Fragen, dann geht es in eine zweite Runde. Und die findet vor Ort statt. Entweder in Zürich oder in Genf oder auch in Wien. Das, ja, das ist, das machen wir eigentlich alle gleich. Um eben auch die Möglichkeit zu geben, so die Jobcloud-Luft zu schnuppern, viele Leute kennenzulernen, zu schauen, ist es einem wohl da? Kann man sich entfalten? Kann man sich frei bewegen?
Ja. Wie fühlt es sich an?
Wie fühlt es sich an? Sind die Menschen, die man ihnen begegnet, sind die einem sympathisch? Oder findet man, oh nein, da bringe ich keine Performance an? Das,
ich glaube, da kommt man auch ein gutes Gefühl über, wenn man mal in ein Unternehmen reingehen kann.
Und wir haben ja auch alles offene Büro. Also wir haben, man kann bei uns auf der Webseite wunderbar schauen, wie unsere Räumlichkeiten aussehen. Und das empfehle ich wirklich allen, weil das ist, wir haben ganz, ganz coole Büros. Und wenn aber Menschen kommen aus Unternehmen, wo sie gewöhnt sind, in einem Einzel- oder in einem Zweierbüro zu arbeiten, dann kann es vielleicht sein, dass wenn sie das sehen, plötzlich merken,
das ist eine Herausforderung.
Ja, das ist mir vielleicht zu laut. Aber auch da gibt's Möglichkeiten mit Noise Cancelling, Kopfhörer oder Musik hören oder was auch immer. Also das, ja. Aber einfach, dass Sie sehen, wie würde Ihren Arbeitsplatz dann aussehen, wenn Sie bei uns arbeiten?
Ich habe jetzt noch eine konkrete Frage. Ich glaube, es ist aber ein Thema, wo wir einen eigenen Podcast machen können. An welchem Zeitpunkt fragst du Gehaltsvorstellungen ab?
Ganz am Anfang.
Macht Sinn.
Schon in der Vorabklärung. Ja. Und da könnte man jetzt über Sinn und Unsinn könnte man ganz viel austauschen, philosophieren auch. Und ich glaube auch, das würde einen eigenen Podcast füllen.
Notiert.
Gut.
Danke vielmals, Claudine, für den heutigen Podcast. Also zusammenfassend, der Trick ist in dem Mix. Es gibt für virtuelle sowie für Gespräche vor Ort Vorteile. Darum ist der Mix die beste Variante. Wo man noch grundsätzliche Abklärungen kann machen gegenseitig, ist gut, wenn man nicht zu viel Zeit verliert, ergo virtuell. Und wo es dann eher darum geht, das Umfeld zu spüren und sich selber und alle Nebentöne aufzunehmen, lohnt sich das Gespräch vor Ort. Das war es für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Haben Sie noch Inputs? Gehen Sie es uns durch auf content@jobcloud.ch. Wir sind immer interessiert, was Sie interessiert. Bis dann.